Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich so sehr, heute bei euch sein zu dürfen und bin total gespannt, was Gott heute mit diesem Tag vorhat, weil er möchte zu jedem von uns sprechen. Und er hat, glaube ich, für jeden ganz eigene Gedanken. Wir hören zwar dasselbe, wir singen die gleichen Lieder, wir hören den gleichen Vortrag und dennoch hat er für jeden was ganz Eigenes. Und ich bin so gespannt, was er für dich und für mich heute vorbereitet hat. Ich möchte ein kleines Gebet sprechen und dann möchte ich mit euch gerne in die Segensräume eintauchen. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Jesus, und ich danke dir nun von Herzen, dass wir gemeinsam über dich nachdenken dürfen. Ich danke dir von Herzen, dass wir heute dir zuhören dürfen. Ich bete, dass du unsere Herzen wirklich weich machst und öffnest, dass wir bereit sind, das zu nehmen, was du uns gibst. Ob es uns angenehm ist oder nicht, wir wollen bereit sein zu lernen von dir. Wir wollen bereit sein, mit dir zu reifen, mit dir zu wachsen. Und gebrauche doch diesen Tag, um uns heute näher an dein Herz zu führen. Und uns stark zu machen an deinem Herzen, uns leicht zu machen an deinem Herzen, uns frei zu machen an deinem Herzen, uns versöhnt werden zu lassen an deinem Herzen. Vater, wir wollen von dir lernen und du bist unser Vorbild. Danke, dass wir heute mit dir diesen Tag genießen, erleben und feiern dürfen. Amen. Segensräume. Wie Jesus in deinem Herzen Raum schafft. Stell dir vor, dein Herz ist ein Haus. Wir haben es gerade schon so toll gehört, auch in der Einleitung. Ein Haus mit vielen Räumen. Da ist vielleicht, je nachdem wie groß dein Haus ist, einige wohnen vielleicht in dreistöckigen Häusern, einige wohnen in der WG. Es gibt unterschiedliche Größen. Aber stell dir vor, die meisten von uns haben eine Küche im Haus. Das Haus hat eine Küche, in der wir Gemeinschaft haben mit anderen Menschen. In der wir kochen, für die Familie oder für uns selbst. In der wir uns stärken an Körper und im geistlichen Sinne auch an der Seele. Stell dir vor, dein Herz ist ein Haus, wo du immer wieder neu in die Küche hineingehst, um gestärkt zu werden, um zu empfangen vom Vater, der dir für deine Seele was Gutes geben möchte. Stell dir vor, dein Haus hat eben auch einen Flur, der Warteraum unseres Lebens. Da, wo wir irgendwie auf dem Weg sind, von Küche ins Schlafzimmer, vom Badezimmer ins Wohnzimmer. Immer wieder kommen wir bei diesem Flur vorbei, der irgendwie so ein Zwischenraum ist. Und wir denken uns, wie geht's jetzt hier weiter? Was ist jetzt als nächstes dran? Vielleicht kennst du das in deinem Leben, dass du manchmal in Wartezonen steckst, wo du nicht weißt, wie es weitergehen wird. Ich kenne es auch gut aus meinem Leben. Im Flur, was mache ich denn da? Ja, das ist der Zwischenraum. Und auch das hat jedes Haus von uns. Aber auch den Speicher, wo vielleicht einige Geheimnisse versteckt sind, einige Erinnerungen irgendwie ganz tief in der Ecke reingeschoben worden sind, die wir gar nicht herholen wollen. Oder der Vorratsraum. Welche Vorräte sind in deinem Vorratsraum? Hast du in diesen großen Einmachgläsern Dankbarkeit, Frieden und Freude im Vorratsraum, wo du immer wieder hingehst, um dir das aufzumachen und für das Leben zu gebrauchen? Oder lagert dort Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Enttäuschung, die nicht aufgearbeitet worden ist, Zerbrüche? Das Leben ist wie ein Haus. Und Jesus möchte, wie wir es auch gerade so wundervoll gehört haben, in jedem Raum hineinkommen. Der möchte diese Tür aufmachen und mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Freude, mit seiner Freiheit hineintreten und diesen Raum zu einem Ort werden zu lassen, in dem er sich so richtig wohlfühlt. Und Jesus selbst ist das Leben in Person, das Leben in Fülle in Person. Er ist durch und durch Freiheit, er ist durch und durch Freude und Frieden und Segen. Und all das möchte er in unsere Lebenshäuser mit hineinbringen. Das ist genau das Thema Heiligung, wo wir lernen dürfen von ihm, wie er das Leben gestaltet hat. Wir dürfen werden wie er immer mehr. Wir dürfen reifen zu seinem Bild hin, das er auch durch uns hervorbringen möchte als seine Kinder Gottes. Das ist ein riesiges Vorrecht und das ist das Geheimnis, das wir heute gemeinsam entschlüsseln dürfen. Wie geht es? Wie werden wir Jesus immer ähnlicher auch in unserem Leben? Stell dir vor, dein Herz ist ein Haus mit vielen Räumen. Ja, dieser Vortrag ist nicht so einfach, nicht so angenehm unbedingt. Weil in diesem Vortrag geht es um unser Herz. Um unser Herz. In unserem Herzen befindet sich ganz schön viel Gutes, aber auch vielleicht Schlechtes. In unserem Herzen, das ist die Welt, in der wir Gefühle haben, in der wir aber auch uns Gedanken nähren. Das ist wie der Motor unseres Lebens, das ist unser Herz. Und da passiert einiges. Da ist richtig eine Kampfzone auch in unserem Herzen, wo wir uns immer wieder neu für das Gute entscheiden müssen, für den Segen Gottes entscheiden müssen oder eben für den Egoismus, für Neid, für Unversöhnlichkeit. Aber Jesus lädt uns ein, wirklich mit ihm gemeinsam zu überwinden, zu Überwinderinnen zu werden, um in Situationen hinein seine Wahrheit hineinzusprechen, seine Freude, seine Freiheit. Er möchte uns Stück für Stück verwandeln, dass unser Herz immer mehr zu seinem wird, zu seinem ähnlicher wird. Warum hat er so eine große Motivation, unser Herz zu verschönern? Stellst du vielleicht die Frage. Jesus wünscht sich, dass in deinem und meinem Leben sein Reich aufblüht. Und die Frucht des Geistes ist Freude, Friede, Sanftmut. All das soll in unserem Leben blühen. Und er sehnt sich danach, dass in unserem Herzen wirklich sein Reich blüht, dass wir nach seinem Reich duften, dass Menschen, die mit uns in Gemeinschaft kommen, ein bisschen spüren, wie Jesus ist, dass sie von uns Freude spüren, dass sie in uns ein bisschen Liebe spüren, die Jesus auch in sich trägt, die er in Person ist, dass Menschen, wenn sie dir und mir begegnen, den Eindruck haben, oh hallo, die Frau, die geht ja ganz klar mit Jesus, ne? Die ist mit ihm ganz fest verbunden, da lebt einfach sein Reich in dieser Person. Er möchte sein Reich vergrößern in dieser Welt und das tut er durch uns, durch dich und durch mich. Das hat er sich ausgesucht, diesen Weg. Er möchte in uns leben. Das ist seine Strategie und seine Vision, wie er diese Welt erreichen möchte, durch dich und durch mich. Manchmal denke ich mir so, Gott, wie kannst du mich gebrauchen in dieser Welt? Ich bin fehlerhaft, mein Herz ist manchmal böse, ich habe schlechte Motivationen, eine schlechte Herzenshaltung. Aber das ist Gottes Gnade, dass er dich und mich gebrauchen möchte, um sein Reich in dieser Welt aufzubauen. Er hat sich unser Herz auserwählt als sein Wohnhaus, als sein Zelt. Denk doch mal an das Volk Israel, die eine Stiftshütte hatten, wo nur ganz wenige hineingehen durften, um Gemeinschaft zu haben. Der Hohepriester durfte an einzelnen Tagen dort hineingehen. Und das war die Möglichkeit, um trotzdem mit dem Ewigen in Kontakt zu kommen. Aber Jesus sagt nun, das reicht mir nicht aus, ich möchte in euren Herzen wohnen. Und um das zu ermöglichen, um diese Tür unseres Herzens aufzuschließen, hat er alles gemacht. Er ist ans Kreuz gegangen, er ist gestorben und er ist wieder auferstanden. Das war sein Weg, um unsere Herzenstüren aufzuschließen. Ist das nicht krass? Er hat so viel getan, um in dir und mir einzuziehen, ins Haus einzuziehen. Er ist so einen weiten Weg gegangen. Und jetzt ist es an uns die Frage, was jetzt damit geschieht. Und so gehen wir doch mal zur... Ach, ich habe den Presenter nicht. Vielleicht klickt ihr da noch weiter, liebe Technik. Super. Und so kommen wir einfach mal ganz praktisch an unser Lebenshaus. Jesus zieht ein. Denk doch noch mal an diesen Moment zurück, wo Jesus deine Herzenstür aufgeschlossen hat. Bei einigen ist es eine Phase gewesen, ein Prozess, wo er immer mehr Raum bekommen hat und wo er ins Leben hineingekommen ist. Für andere ist es ein ganz klarer Moment. Am 7. April 1970 zum Beispiel, kann in einem Neuen Testament drinstehen, da habe ich die Tür für Jesus aufgemacht. Egal, ob das bei dir eine Phase war oder ein Moment war, denk doch mal an diesen Moment zurück, wo du dein Herz für Jesus aufgemacht hast und er in dein Leben hineinziehen durfte. In meinem Fall war das viele Jahre zuvor, ich bin heute 38, damals war ich 7 Jahre alt, wo ich als kleines Mädchen gesagt habe, ich will mit Jesus leben. Ich möchte mein Leben ihm schenken. Ich möchte mit ihm durchs Leben gehen. Das habe ich niemals bereut, diese Entscheidung. Das war damals eine ganz klare Entscheidung. Auch wenn ich noch vieles nicht verstanden habe, so war mir doch klar, ich will mit diesem Jesus leben. Vielleicht war in deinem Leben eine Situation, in der du dich nach einem Erlöser gesehnt hast. Vielleicht war einiges zerbrochen und du brauchtest jemanden, der dir hilft, durch das Leben zu gehen. Und so hast du deine Herzenstür aufgemacht. Vielleicht bist du einfach auch aufgewachsen in einer Gemeinde und du hast so viel von ihm gehört. Du hast es in Liedern gehört, in der Botschaft und du wusstest, ich kann gar nicht Nein sagen. Es ist total klar, dass ich Ja sage. Vielleicht war das auch so in deinem Leben. Vielleicht aber auch in einer Phase, in der du so einsam warst und dich nach einem Freund gesehnt hast. Und so hast du gesagt, Jesus, ich brauche Gemeinschaft, ich brauche dich. Und er ist in dein Leben gekommen. Es kann ganz unterschiedliche Momente gegeben haben, die uns dazu geführt haben, Jesus unser Herz ganz zu schenken. Aber dann kam er in unser Leben hinein. In Klammern übrigens. Vielleicht bist du auch heute hier und du sagst, ganz ehrlich, Nelly, mein Leben ist noch nicht aufgeschlossen für Jesus. Ich lebe eigentlich gut für mich selbst. Ich habe die Tür noch nicht aufgemacht für Jesus. Wenn du das heute so klar weißt, will ich dich einladen dazu, heute deine Tür aufzumachen. Jesus möchte heute in dein Haus hineinziehen. Heute in der Andacht, die wir im Haus hatten, ging es um Zachäus. Da hieß es, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in dein Haus einkehren. Und ich glaube, diese Botschaft gilt auch für uns heute. Maria, komm schnell herunter vom Baum oder in diesem Fall, mach die Tür auf. Ich muss heute in dein Haus einziehen. Komm, ich muss zu dir kommen. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Ich liebe dich. Ich will mit dir zusammen sein. Jesus steht vor der Tür und klopft an. Und auch heute noch darfst du aufmachen. Komm gerne auf mich zu, auf das Team, was wir heute gesehen haben. Und suche ein Gespräch. Öffne deine Lebenstür für Jesus, denn er liebt dich unglaublich. Er ist auch für dich gestorben und auch für dich auferstanden. Und so stell dir vor, Jesus klopft an der Tür. Das ist die Bekehrung. Du hast ihm den Haustürschlüssel gegeben und er steht nun vor dir und sagt, hi Maria, hi Helene, hallo Nelly, da bin ich. Stell dir es mal so ganz bildlich vor. Es klingelt und Jesus steht an der Tür. Du machst die Tür auf, er kommt hinein. Okay, also du hast dein Lebenshaus Jesus geöffnet. Er ist nun bei dir in deinem Lebenshaus. Okay, was machen wir jetzt beide? Da steht er nun. Und jetzt wird's ganz praktisch. Jetzt wird's doch ganz spannend. Was tun wir nun mit diesem Jesus in unserem Lebenshaus? Was darf er? Was darf er nicht? Wo darf er ran? Wo darf er nicht ran? Er hat viele Ideen, dein Haus zu einem noch schöneren Haus werden zu lassen, zu einem wunderbaren Haus, in dem sein Reich duftet. Und so stellt sich ganz konkret die Frage, in welchem Raum darf er schlafen? Gibst du ihm das wunderbare Gästezimmer oder dieses Jugendzimmer, das noch nicht umgebaut worden ist, nachdem deine Tochter ausgezogen ist? Darf er einfach an die Küche, an deinen Kühlschrank, an deinen Lieblingsjoghurt? Oder musst du aber bei dir nachfragen, was er jetzt, woran er sich bedienen darf? Darf er einfach mal selbst kochen und irgendwie ein schönes Mahl kreieren? Oder muss er alles mit dir absprechen? Oder darf er überhaupt aus seinem Gästezimmer raus? Vielleicht sagst du auch, da sitzt du drin, super, dass du da bist, aber ich mache jetzt mein Ding. Komm heute Abend zum Abendessen, das war's. So eine ganz klare Trennung. Oder darf er sich in deinem Lebenshaus frei entfalten? Darf seine Gegenwart durch dein Lebenshaus durchfließen und alles gut machen, was noch nicht gut ist? Darf er anfangen, in deinem Lebenshaus etwas zu verändern, etwas zu reparieren, etwas zu verschönern, ans Fundament? Darf er ein Fenster rausreißen, neue einsetzen? Darf er einen Raum umgestalten, Tapete ab, neue Tapete dran? Darf er das tun, was er in unser Lebenshaus tun möchte? Oder sagst du, nein, 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 hier ist dein Platz, mehr gebe ich dir nicht. Jesus möchte allen Platz unseres Lebens haben, weil er möchte darin sein Reich bauen. Aber dafür ist es wichtig, dass wir ihm unser Leben überhaupt anvertrauen und ihm wirklich jeden Winkel zeigen, der es an der Verschönerung braucht. Und um das einmal ganz deutlich zu machen, möchte ich gerne einen kleinen Text vorlesen aus einem Buch, das mich schon sehr häufig auch ermutigt hat, mein Lebenshaus ihm wirklich anzuvertrauen. Und ich lese aus dem Buch Gott liebt Chaoten. Ich bin ja eine Künstlerin und deswegen auch ein bisschen chaotisch, von daher fühle ich mich damit durchaus angesprochen. Und so lese ich aus diesem Buch eine kleine Passage. Der Autor Mike Iaconelli schreibt, eine Zeit lang hatten wir das Glück, eine Putzfrau zu haben. Sie kam einmal in der Woche, um Staub zu wischen, zu saugen und jeden abgelegenen Winkel unseres Hauses zu säubern. Ich fürchtete immer diesen Tag, an dem sie kam, weil meine Frau und ich dann den ganzen Vormittag damit verbrachten, das Haus für die Putzfrau zu putzen. Wir wollten nicht, dass das Haus dreckig war, denn was sollte denn die Putzfrau von uns denken? Hoppla, das ist ja Dreck im Haus. Und genauso geht es uns mit Gott. Wir ziehen uns aus dem geistlichen Leben hinaus, weil wir uns weigern, so zu Gott zu kommen, wie wir sind. Stattdessen beschließen wir zu warten, bis wir bereit sind, so zu Gott zu kommen, wie wir nicht sind. Und wenn wir nicht diese korrekte Lebensweise haben, werden wir nicht ausgewählt. Wenn wir nicht das Chaos aufräumen, will Jesus nichts mit uns zu tun haben. Aber das Gegenteil ist der Fall. Bevor wir nicht zugeben, dass wir ein einziges Chaos abgeben, kann Jesus nichts mit uns zu tun haben. Wenn wir einmal uns zugeben, wie unliebenswert wir sind, wie unattraktiv und verloren, dann taucht Jesus völlig unerwartet auf. Wir lesen im Neuen Testament, dass Jesus von den wenig Anziehenden angezogen wird. Er bevorzugt die Verlorenen gegenüber den Gefundenen, die Verlierer gegenüber den Gewinnern, die zerbrochen sind gegenüber denen, die heil sind, die Chaotischen gegenüber den Ordentlichen und die Verkrüppelten gegenüber den Nicht-Verkrüppelten. Das heißt nicht, dass Jesus jetzt nicht zu dir kommt, wenn du eine ordentliche Person bist, dass du nicht Angst hast davor, aber das zeigt einfach, dass Gottes Herz voller Gnade ist. Er geht dorthin, wo etwas nicht in Ordnung ist. Er geht dorthin, wo Menschen sich nach Heilung sehen, nach Versöhnung sehen, nach Freiheit sehen, wo Menschen mit dem Leben nicht klarkommen. Vielleicht fühlst du dich auch da abgeholt, wenn du weißt, mein Leben ist nicht immer alles ordentlich. Wir wollen es immer so schön aufgeräumt haben, alles schön gebügelt und in die Regale einsortiert. Das Leben ist manchmal ein Wäscheberg, der irgendwie da in der Ecke liegt und den wir noch nicht gebügelt haben. Es ist Chaos in unserem Leben. Es ist manchmal unaufgeräumt. Und wir müssen uns davor nicht schämen. Es ist nicht ein Ding, wofür wir uns schämen müssen, dass unser Leben nicht aufgeräumt ist. Im Gegenteil. Das ist die Einladung, dass wir sagen, Gott, wir brauchen dich. Ich brauche dich in meinem Leben. Alleine bekomme ich es nicht hin. Ich brauche einen Gott, der kommt und mit mir aufräumt, der durch die ganzen Dinge geht, durch die ganzen Räume, um hier und da Ordnung zu schaffen. Ich brauche jemanden, der eine klare Sicht hat, wie mein Haus aussehen könnte. Das wissen wir oft selbst gar nicht. Aber er weiß es, wie unser Haus aussehen kann, wenn wir ihm immer wieder neu vertrauen, dass er mit uns diesen Prozess durchgehen kann. Und es ist wahr, unser Herz können wir nicht selber reinigen. In Jeremia 17, Vers 9, da heißt es, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann es ergründen und die Nieren prüfen. Das Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Wer fühlt sich davon angesprochen? Ich durchaus. Ich bin manchmal verzagt, ich bin manchmal trotzig. Ich will nicht immer die Veränderung erleben. Ich habe keine Lust auf Reinigung. Ich will so bleiben, wie ich bin. Aber er kann uns reinigen, wenn wir bereit sind, uns auf diesen Weg zu machen. Er möchte uns reinigen. Das hat ihn alles gekostet, damit er es überhaupt kann. Aber nun ist er bereit und er kann uns reinigen. Weil er für uns gestorben und auferstanden ist, hat er das Mandat dazu, uns zu reinigen und unsere Herzen zu verändern. Aber was genau möchte er in unseren Herzen reinigen? Wo genau möchte er eigentlich dran? Und da möchte ich gerne mit euch drei Bereiche anschauen. Der Alltagsstaub, die Schmutzfalle und auch die Götzen in unserem Leben. Und wir fangen an mit dem Alltagsstaub, der auf unseren Herzen da auf Reinigung wartet. Wer kennt das nicht? Alltagsstaub. Also wenn du ein Haus hast, das keinen Staub hat, dann musst du mir bitte das Geheimnis sagen. Ich kenne es nicht. In meinem Haus ist immer wieder Staub. Ich putze mein Haus und schon nach wenigen Stunden sehe ich wieder, Staub hat es niedergelassen und es ist wieder Zeit zum Reinigen. Immer wieder neu müssen wir die gleichen Flächen Staub wischen, Staub saugen. Immer wieder neu. Jede Woche, vielleicht am Putztag oder vielleicht hast du auch unterschiedliche Tage, wo du dein Haus reinigst. Bei mir ist es immer der Freitag, wenn ich nicht gerade unterwegs bin. Gestern habe ich es nicht geschafft, dafür am Montag dann. Müssen wir unser Haus reinigen, unser Haus von Staub befreien. Und auch das finden wir in unserem ganz normalen Leben. Alltäglicher Alltagsstaub, alltäglicher Dreck. Ja, was könnte das in unserem Leben sein? Wo finden wir in unserem Leben Alltagsstaub? Was denkst du? Vielleicht hast du eine Überlegung, einen Gedanken dazu. Vielleicht ist das so, du stehst morgens auf, stellst deine Füße auf den Boden und merkst gleich, oh, so gar keinen Bock auf diesen Tag. Irgendwie so eine Lustlosigkeit, die du dir auch gar nicht erklären kannst, wo sie herkommt. Sie ist nun mal da. Ich habe nicht so richtig Lust auf diesen Tag. Wie wird es nur werden? Ach, und mein Kopf tut gerade weh. Oh, naja, gut. Wir gehen in die Küche rein, halb verschlafen, machen unseren Kaffee, bereiten unser Porridge vor oder unser Brot, was auch immer. Aber kommen nicht so richtig in die Gänge. Warum? Keine Ahnung. Ist halt gerade so. Vielleicht aber auch, wenn du kleine Kinder hast, du musst sie zur Schule bringen, die Kinder trödeln in der Küche, du musst die Pausenbrote fertig machen, bist voll im Stress. Die Kinder wollen irgendwie nicht schnell machen. Du fängst an, irgendwie ein bisschen laut zu werden. Beeilt euch doch mal, wir müssen noch zur Schule oder der Bus kommt. Und es nervt dich irgendwie, dass die Kinder heute nicht das tun, was du eigentlich möchtest. Wer kennt es nicht, wenn du Mutter mit Kindern bist? Oder aber du kommst nach Hause vom beruflichen Alltag und denkst, die Spülmaschine hätte doch mein Sohn mal aufräumen können. So schwer ist es ja wohl nicht. Nein, sein Geschirr steht daneben, die Spülmaschine ist sauber gewaschen, hat niemand ausgeräumt, sie wartet wieder auf dich. Oder du hast ein tolles Abendessen vorbereitet und denkst, mein Mann wird begeistert sein. Er liebt es doch, genau dieses Essen. Er isst es, sagt kein Wort. Kein Wort des Danks. Nervig. Meine Güte, den kann man es auch nie recht machen. das alles ist Alltagsstaub. Wir stehen vor der roten Ampel, nerven uns über die rote Ampel, über das lange Kassenband, es ist alles voll. Papierstau im Drucker, die Freundin meldet sich nicht. Irgendwie die Waage sagt nicht das, was wir wollen. An allen Stellen hakt's und tut's weh. Das ist Alltagsstaub. Und so kann man am Ende des Tages fragen, und wie war dein Tag? Ja, irgendwie war es nicht mein Tag. Was ist denn passiert? Was war denn los? Ja, so richtig weiß es auch nicht. Ist eigentlich nichts Schlimmes passiert. Aber irgendwie war der Tag nervig. Und so gehen wir manchmal mit diesen nervigen Gefühlen ins Bett, schlafen, stehen wieder neu auf. Und es kann sich einfach so weiterziehen, diese Art zu leben. Ein freudloses Leben, ein lustloses Leben. Das ist im Grunde Alltagsstaub. Das möchte Jesus auch unterbrechen. Er wünscht sich, dass wir aufstehen und sagen, Herr, danke, dass du mich wunderschön gemacht hast. Danke, dass die Sonne scheint. Danke, dass die Vögelchen zwitschern. Danke für die Farben dieser wunderschönen Blumen. Ich freue mich auf diesen Tag. Was hast du heute vor? Hier bin ich, sende mich, gebrauche mich da, wo du mich hinstellen möchtest. Er hat Leben in Fülle für uns an jedem einzelnen Tag. Und dieses Leben in Fülle möchte er in unser Leben hineinfließen lassen. Und dafür ist es Zeit, dass wir uns immer wieder reinigen lassen vom Alltagsstaub. Dass wir sagen, Jesus, du siehst, ich bin gerade irgendwie genervt, dass meine Kinder gerade so rumtrödeln. Gott, du siehst, ich bin irgendwie frustriert, dass wir noch nicht geklärt haben, wie es jetzt dieses Jahr mit Urlaub aussieht. Ich bin irgendwie genervt, dass in der Gemeinde irgendwie der eine Arbeitsbereich brach liegt und niemand bereit ist, sich zu investieren. Herr, hier sind meine ganzen Gefühle, meine ganzen Gedanken. Ich gebe sie dir. Reinige mich doch von diesem Alltagsstaub. Schenk mir doch deine Freude, deine Fülle, deinen Frieden und deine Zuversicht. Und Jesus möchte unsere Herzen reinigen. In Psalm 51, Vers 9, da heißt es, das ist ein Lied von David, ein Psalm von David, wasch von mir ab meine Sünden oder Alltagsstaub und ich werde ganz rein werden. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Ich werde weißer sein als Schnee. Meine Oma hat dieses Lied so gerne gesungen, weißer als der Schnee. Vielleicht kennt ihr das, das ist ein altes Lied, ein altes Kirchenlied. Weißer als der Schnee möchte Jesus uns reinwaschen, wenn wir es zulassen. Er will uns reinigen. Er will diesen Staub von uns weg abputzen, damit wir am neuen Tag mit einer neuen Freude in den Alltag gehen können. Zum Segen werden für unsere Ehemänner, zum Segen werden für unsere Kollegen, zum Segen werden für unsere Familien, für unsere Nachbarschaft. Er will dich und mich gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Und dafür brauchen wir ihn, der uns immer wieder reinigt. Vom Alltagsstaub. Aber es gibt noch mehr, was in unserem Lebenshaus gereinigt werden darf, wo es neue Aufräumaktionen braucht. Und so kommen wir zu der Schmutzfalle Sünde. Schmutzfalle Sünde. Vor einigen Jahren hatte ich mal den Eindruck, ich brauche eine neue Jogginghose. Wer von euch mag gerne Jogginghosen, um mit der zu Hause irgendwie ein Buch zu lesen oder so ein bisschen gemütlich zu machen? Einige melden sich, okay. Also ab und zu, muss man nicht immer haben, aber ab und zu ist es ganz gemütlich. Und ich dachte, ich brauche eine neue Jogginghose. Und so habe ich meine bestellt bei Zalando, der Lieferant unseres Vertrauens, gibt ja auch viele andere. Und dort habe ich eine schöne gefunden, habe sie bestellt und habe das schon vergessen gehabt. Irgendwann gehe ich durch mein Haus und denke mir so, Mensch, überall liegen blaue Flusen auf dem Boden. Alles voller blauen Flusen. Wo kommen die denn her? Keine Ahnung. Ich nehme den Sauger, mache die weg, bringe den Staubsauger wieder in das Kämmerchen, gehe wieder runter und schon wieder, überall sehe ich blaue Flusen. Ich denke mir, was gibt's doch gar nicht? Wo kommen die denn her? Staubsauger genommen, alles wieder weggesaugt, alles sauber, gut. Und ich drehe mich um und irgendwie nach ein paar Minuten gab es wieder neue blaue Flusen. Bis ich auf die Idee gekommen bin, dass es vielleicht an meiner Jogginghose liegen kann, die ich gerade frisch getragen habe, darauf kam ich nicht. Aber dann dachte ich mir so, okay, die hat die gleiche Farbe, das könnte ja daran liegen. Und dann habe ich angerufen und reklamiert die Hose und so weiter und erstmal gewaschen, nochmal ausprobiert, hat nicht funktioniert. Sie hat einfach ständig blaue Flusen in unserem ganzen Haus verbreitet. Das Putzen war dadurch unnötig, weil es immer wieder neuen Schmutz hervorgebracht hat. Irgendwann habe ich sie einfach in die Tonne geworfen, die haben mir das Geld überwiesen und damit war das Thema der blauen Jogginghose Geschichte. Warum erzähle ich das? Das war wie so eine Schmutzfalle in unserem Haus. Eine Schmutzfalle, die ich erstmal erkennen durfte, weil sie ganz schön viel Schmutz hinterlassen hat. Egal wo ich war, lagen blaue Flusen. ich musste diese Jogginghose erstmal wegtun, erstmal rausschmeißen, damit ich davon befreit werde, von diesen Flusen in meinem Haus. Im Bild auf das Haus bezogen, könnte das ein Obstkorb sein mit vielen Früchten, der irgendwie schon langsam vergammelt ist. Da kommen schon verschiedene Fruchtfliegen in die ganze Küche und das steht da vielleicht ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen. Ich glaube, wir kennen das Bild ungefähr, wie das aussieht, wenn dann die Bananen alt werden und schrumpelig und die ganzen Fruchtfliegen im Haus sind. Wie kann das entsorgt werden? Wir müssen das packen, wir müssen es aus dem Haus tragen und entsorgen. Das ist so wichtig, damit das nicht immer noch mehr Schmutz hervorbringt. Und genau das ist auch im Grunde das Thema mit der Sünde. Das Wesen von Sünde ist, dass Sünde nicht immer klein bleibt, sondern sie fängt an, sich zu verbreiten. Sie fängt an, größer zu werden. Vielleicht denken wir am Anfang so, ach ja, ein bisschen neidisch sein, hey, ist ja normal, ein bisschen lästern, ein bisschen Eifersucht ist doch ja, völlig normal in jeder Beziehung. Ein bisschen Habgier, ein bisschen immer mehr kaufen wollen. Ich bin im Laden und weiß gar nicht, wann das Ende ist, weil ich immer nur weiter kaufe und noch mehr. Ja, gehört halt dazu. Ein bisschen Undankbarkeit, ja komm schon. In Deutschland sind ja viele Menschen undankbar, dann bin ich halt eine von denen, passt ja zu unserem Land, wunderbar. Und das sind all diese kleinen Dinge, die wir vielleicht einfach immer weitermachen. Und so verpassen wir das zu erkennen, dass das immer größer wird. Von einer kleinen Pflanze der Sünde wird plötzlich ein ganzer Garten und die verbreitet sich in unserem Lebensraum. Sie verbreitet sich, sie nimmt Lebensraum, sie prägt die Atmosphäre und sie prägt am Ende vielleicht sogar unser Leben. Das, was wir erstmal selbst in unserem Herzen gefühlt haben, was vielleicht ganz klein war, wird irgendwann eine Auswirkung haben, wie wir auf unser Leben schauen, mit welcher Haltung wir durchs Leben gehen. Unsere liebsten Menschen werden spüren, boah, wenn ich mit der abhänge, danach bin ich immer negativ. Die ist immer nur frustriert, es geht immer nur um Meckereien. Und wir merken, dass wir dadurch andere prägen. Mit unserer Haltung aufs Leben. Keine Zuversicht, kein Vertrauen auf das, was kommt, irgendwie resigniert. Und all das. Jesus möchte uns von diesen Schmutzfallen der Sünde befreien. Er möchte das von uns nehmen. Er möchte uns reinigen. Er hat alles dafür getan, um diesen Schmutz zu nehmen und rauszuwerfen aus dem Lebenshaus. Damit sein Reich in unserem Herzen blühen kann. Damit seine Blumen das der Freude, des Vertrauens, des Friedens in uns wirklich Frucht bringen und reiche Frucht tragen. Er möchte uns gebrauchen, um andere Menschen zu segnen. Und dafür ist es wichtig, dass wir Schmutzfallen der Sünde aus unserem Leben rauswerfen. Und das tut weh. Es bedeutet auch, dass wir was rausreißen. Es tut auch weh. Das ist nicht angenehm für uns, weil wir das ja auch lange gehegt und gepflegt haben. Aber es ist Zeit, dass wir Sünde rauswerfen, damit an diesen Stellen seine Blumen anfangen zu blühen. Und es lohnt sich. In Römer 6, 12 bis 14, da werden wir auch genau dazu aufgefordert. Römer 6, 12 bis 14. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. So lasst nun nicht die Sünde herrschen in eurem sterblichen Leibe. Lasst es nicht zu. Jesus will nicht, dass wir Sünde in unserem Leben zulassen und sie einfach akzeptieren. Er will, dass wir mit seiner Kraft draufschauen und diese Sünde mit seiner Kraft aus unserem Leben hinauswerfen. Und ich möchte euch ein kleines Beispiel erzählen, und zwar über das Beispiel Eifersucht in meinem Leben. Es gab zu Beginn unserer Ehe, unserer Beziehung mit Christian, mein Mann heißt Christian Peter, der wundervollste Mann, aber ich vermute, es würden auch einige von euch sagen, über ihre Ehemänner. Es ist ein wundervoller Mann, den Gott mir geschenkt hat, auf einer ganz spektakulären Silvester-Single-Party, also ich werde es nie vergessen. Es war unglaublich. Ich habe ihn gesehen und wir wussten beide, wir gehören zusammen. Und es ist wundervoll, mit ihm zu leben. Wir sind schon fast 10 Jahre verheiratet. Wir feiern dieses Jahr 10. Hochzeitstag. Und es ist ein ganz großes Privileg für mich, ihn in meinem Leben zu haben. Am Anfang der Beziehung, wo ich ihn noch nicht so gut kannte, hatte ich mit Eifersucht zu kämpfen. Er hatte eine Freundin gehabt in seinem Leben. Und die war auch in unserer Gemeinde, wo ich jetzt auch dazugestoßen bin, in Gelnhausen, ne? Und naja, wie das halt so ist, ist ja normal. Er war mit ihr zusammen, jetzt komme ich dazu, wir haben geheiratet, sie war trotzdem in der Gemeinde. Und obwohl sie gar nichts gemacht hat, was irgendwie verwerflich ist, blöd ist, sonstiges, mochte ich sie nicht. Vielleicht kennst du das. Ich komme in den Gottesdienst rein, ehrlicherweise, und gucke erstmal, ist sie da? Nein, okay, dann kann ich ja aufatmen. Okay, super. Und immer wieder habe ich nur geschaut, wo ist sie? Wo ist sie? Von wegen Gefahr, Gefahr, Gefahr. Ne? Die Ex-Freundin von Christian, total bescheuert. Die hat nichts gemacht, warum ich solche Gefühle hatte, aber aufgrund meiner eigenen Erfahrungen habe ich da so reagiert. Irgendwann waren wir auf der Osterfreizeit als Mitarbeiter, Christian und sie und ich und auch andere, viele andere. Es sollte eine super schöne Freizeit werden. Es war ein wundervolles Programm geplant. Die Teens hatten Freude, wir hatten Freude, alles war bereit. Aber in dieser Osterfreizeit war ich beschäftigt. Womit? Mit meiner Eifersucht. Immer wieder gab es Momente, die mich angefasst haben. Der Schlimmste war aber der, und das erzähle ich euch jetzt mal, ich hoffe, ihr behaltet es für euch. Am Karfreitag waren wir draußen und wollten, ja, als Ehre Gottes Ostern feiern und Karfreitag feiern. Und dann haben wir auch den Osterfest danach gefeiert. Und wir stehen draußen, es ist Lobpreis, es ist ein Abend der Hingabe, ein Abend, der die Jugendlichen zu Jesus führen sollte. Es war so eine wunderbare Atmosphäre. Aber mein Herz war beschäftigt. Und dann gucke ich, wo ist sie denn, wo ist sie denn, wo ist sie denn? Und dann sehe ich das. Sie steht neben meinem Christian. Ach du meine Güte. Und dann sehe ich es auch noch. Er hält sogar ein Liederbuch für sie. Also da war ich sprachlos. Wie kann er es wagen, ein Liederbuch für sie zu halten? Das ist ja unglaublich. Ich war voll vor dem Kopf gestoßen. In mir hat es gebrodelt. Ich war sauer. Sie kann auch jemand anderen fragen, warum fragt sie meinen Mann? Total schlimm. Nach dieser Freizeit, wir sitzen im Auto, wir fahren nach Hause. Es sollte eine wunderbare Freizeit werden, aber ich war beschäftigt. Im Auto fange ich an zu weinen. In mir war so ein Druck, so eine Wut, auch so viele schlechte Gefühle ihr gegenüber. Und ich habe gemerkt, dass ich da nicht rechtzeitig diese Schmutzfalle der Sünde aus meinem Leben gerissen habe. Ich habe es zugelassen, dass sie mich beschäftigt hat die ganze Woche. Ist das nicht traurig? Gott wollte Teenie-Herzen erreichen, an sein Herz führen. Das hat er auch gemacht, trotz meiner Schuld. Das ist seine Gnade. Aber er wollte auch mit mir gemeinsam dort sein Reich bauen, in Freude, in Dankbarkeit, in Zuversicht, in Freiheit. Aber ich war beschäftigt. Und es brauchte Zeit, diese Eifersucht aus meinem Leben rauszuwerfen. Es brauchte Gebet, es brauchte viele Gespräche, immer wieder neu die Entscheidung, da loszulassen. Aber ich habe es irgendwann geschafft, aber es war Arbeit. Wie viel besser ist es, wenn wir das gleich am Anfang machen, dass wir es nicht wachsen lassen, diese Schuld, diese Sünde in unserem Leben, sondern dass wir gleich merken, hey, da ist eine kleine Pflanze, die fängt an zu blühen, reiß sie raus. Das ist wie so ein Grashalm, kannst du rausreißen. Es ist nicht sonderlich schwer, aber wenn sie wächst und größer wird, dann wird es richtig herausfordernd. Eifersucht. Ein andermal begegnete ich einer jungen Frau und ich sprach mit ihr und in ihr war so viel Wut, so viel Unvergebenheit. Wie konnte er es wagen, das und das zu tun? Wie konnte die Gemeinde nichts dagegen tun? Da waren so viele Fragen, so viel Wut, Unvergebenheit. Da war eine Schuld an ihr geschehen, was man auch benennen muss. Es wurde falsch mit ihr gehandelt. Aber diese Schuld hat sie nicht rausgebracht, sie hat sie genährt. Und irgendwann war so viel Bitterkeit, so viel Wut in ihrem Herzen. Unvergebenheit ist eine Sünde, die viele von uns in unseren Herzen tragen. Wir alle haben eine Biografie, in der einiges passiert ist, auch einiges nicht so Gutes. Da ist vielleicht Verrat passiert, vielleicht irgendwie ein Zerbruch von der Beziehung. Da sind Dinge geschehen, auch in einem Elternhaus. Aber auch in unserer beruflichen Zeit, da hat jemand nicht für uns das rechte Wort eingelegt. Wir wurden enttäuscht. All das kennen wir aus unseren Biografien. Aber wie gehen wir damit um? Nehmen wir das alles, tun das in unseren Einmachglas, stellen das in unserem Keller ab und sind einfach immer wieder am Rühren, uns damit zu beschäftigen, immer wieder aufs Neue gehen, unsere Gedanken wieder da zurück und wir denken drüber nach, wir ärgern uns, wir werden sauer auf die Person und sind am Ende so niedergeschlagen. Unvergebenheit. Es ist so wichtig, dass wir lernen, in Vergebung zu leben. Dass wir das, was Menschen an uns angetan haben, mit Jesus gemeinsam in Versöhnung bringen. Er möchte uns davon befreien. Er möchte uns Freiheit schenken. Er möchte uns helfen zu vergeben, auch wenn es unfassbar schwer ist. Aber mit seiner Kraft ist es möglich. Und mit seiner Kraft werden wir es schaffen, wenn wir bereit sind zu vergeben. Er will uns dabei helfen, damit diese Unvergebenheit in uns nicht bittere Wurzeln schlägt, die für unser Leben lang schlechte Früchte tragen. Eine andere Person, die ich in meinem Leben, eine alte Arbeitskollegin von mir, erzählte mir fast in jeder Pause, dass sie sich neu verliebt hat. Der Arbeitskollege ist ja so nett und der ist ja so süß und das. Dabei war sie verheiratet. Immer wieder diese Geschichten. Ich konnte sie nicht mehr hören. Irgendwann hatte ich auch keine Lust mehr, diese Geschichten zu hören. Und ich dachte mir so, meine Güte, da ist eine Schmutzfalle in deinem Herzen. Du musst sie rausreißen. Warum schaust du nach anderen Männern, wenn du doch einen Mann zu Hause hast? Was ist das Problem? Wie gesagt, nicht dafür schämen. Wir brauchen Räume, wo wir unsere Schuld offenbaren können. Es ist nicht peinlich oder schlimm oder schlecht. Es ist gut, dass wir sagen, hey, damit habe ich ein Problem. Und dann damit auch konstruktiv umzugehen. Es gibt keine Sünde, für die wir uns schämen sollten. Das ist, glaube ich, wichtig. Der Feind möchte uns immer wieder diese Scham bringen, dass wir uns verstecken müssen, damit wir bloß nicht irgendwie als unfromm gelten. Das hat keinen Raum. Gott möchte uns Freiheit schenken. Wir dürfen alle unsere Schuld offenbaren. Wir alle sind Sünder. Wir sind alle zerbrochene Menschen. Und es ist wichtig, dass wir unsere Schuld offenbaren. Aber dann ist es an der Zeit, mit ihm gemeinsam aufzuräumen und diese Dinge wieder zu klären. Und wenn wir merken, da ist irgendwas, ich habe ein Problem mit Eifersucht oder mit Neid oder mit Unvergebenheit, dann dürfen wir zu Jesus kommen, wir dürfen sagen, Herr, ich habe da ein Problem, gib mir Kraft, das aus meinem Leben zu werfen. Mit deiner Kraft ist es möglich, in die Seelsorge zu gehen, zu unseren Liebsten zu gehen und die Sünden zu offenbaren. All das hilft, damit Licht hineinkommt, wo vorher Dunkelheit geherrscht hat. In Johannes 1, Vers 9 werden wir genau dazu ermutigt. Da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also unser Ding ist es, Sünde ans Licht zu bringen, Sünde zu bekennen. Vater, ich habe ein Problem mit Habgier. Vater, ich habe ein Problem damit, mit Egoismus. Ich drehe mich nur um mich selbst. Jesus, ich habe ein Problem mit Kontrolle. Alles muss nach meiner Pfeife tanzen, sonst habe ich schlechte Laune sofort. Meine Familie muss immer nach meinen Vorstellungen funktionieren. Ich habe ein Problem. Vater, ich habe ein Problem mit Stolz. Ich habe ein Problem mit Menschenfurcht. Es gibt so viele unterschiedliche Dinge, die dürfen wir ans Licht bringen. Und dann wird er uns vergeben. Und nicht nur das, er wird uns auch reinigen von dieser Schuld. Er wird eine neue Atmosphäre dort hineinbringen, wo wir mit Sünde zu tun hatten. Er wird seinen Frieden hineinschenken, seine Freude, sein Himmelreich an diese Orte, wo ganz viel Unkraut gewütet hat. Das dürfen wir erleben, wenn wir zu ihm kommen. Was ist deine Sünde, mit der du immer wieder neu dich beschäftigst? Was ist das in deinem Leben, was schon lange raus darf, aber irgendwie wagst du noch nicht diesen Schritt? Vielleicht, weil du dich schämst. Vielleicht, weil du glaubst, das habe ich schon so oft bekannt, es ist nichts, hat sich nichts verändert. Was darf endlich aus deinem Leben gehen? Geh in die Seelsorge, geh zu Gott und bring das mit ihm in Ordnung, damit an dieser Stelle neue Blumen blühen. Er möchte sein Reich in deinem Leben aufblühen lassen, wenn du das lässt. Und wir kommen zu den Götzen in unserem Leben. Auch die haben einen Einfluss auf unseren Lebensraum. Also nicht nur der Alltagsstaub kann unsere Herzen belasten, nicht nur die Schmutzfallen, sondern auch die Götzen unseres Lebens. Also ihr merkt, das Thema hat es schon in sich, oder? Und ich will auch nicht, dass wir so entmutigt werden dadurch, von wegen, ach du meine Güte, so viel zu tun. Nein, das soll uns einfach nur das Potenzial aufweisen, was Gott in unserem Leben tun möchte, wenn wir das lassen. Also lass uns heute auch wirklich voller Zuversicht sein, weil wir wissen, der Herr möchte uns reinigen und er hat alles dafür, um das zu tun. Und so kommen wir zu den Götzen unseres Lebens. Und da denke ich auch an das Volk Israel, das auserwählte Volk in der Bibel, die mit Gott unterwegs waren. Er hat sie jeden Tag versorgt durch Manna, jeden Tag von ihm neu das Frühstück vorbereitet bekommen. Wie toll ist das denn? Und er führt sie durch den Tag mit der Wolkensäule, nachts mit der Feuersäule. Sie hatten ihn wirklich so sichtbar und nah bei sich. Und trotzdem haben sie sich irgendwann einen anderen Gott gewünscht, einen Gott, den sie anfassen können. Einen Ersatzgott, den sie anfassen können. Der Gott war ja nicht greifbar, sie haben ihn nur gesehen. Also sie wollten jemanden, den sie wirklich handgreiflich, also den sie wirklich spüren können. Und so geschieht das Traurige, das lesen wir in 2. Mose 32, 4 bis 6. Da lesen wir davon, dass sie einen Götzen haben wollen tatsächlich. Und da heißt es, Aaron nahm das Gold von ihnen, schmolz es ein und verwendete es dazu, um ein Götzenbild in Form eines Kalbes anzufertigen. Und da riefen die Leute: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Als Aaron das sah, errichtete er einen Altar vor dem Kalb und verkündete: Morgen feiern wir hier ein Fest für den Herrn. Am nächsten Morgen standen die Israeliten früh auf, um Brandopfer und Friedensopfer darzubringen. Danach setzten sie sich, um zu essen und zu trinken, und feierten ein rauschendes, ausschweifendes Fest. Furchtbar, oder? Ist das nicht schlimm? Sie wussten ganz genau, wer sie durch die Wüste führt. Sie haben es jeden Tag erlebt: Manna, Feuersäule, Wolkensäule und all das. Und noch viel mehr drumherum, was sie erfahren durften. Aber sie suchen einen Ersatzgott zum Anfassen. Und da steht ein goldenes Kalb und sie sagen: So, und du hast uns aus Ägypten geführt. Danke dafür. Dabei wurde es gerade von deren Schmuck angefertigt. Also eine verrückte Situation, wo ich denke: Wie kann das sein, Leute? Ihr wisst ganz genau, was Sache ist. Aber das war die Situation. Aber ist es nicht in unserem Leben ganz genauso? Wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, wie oft suche ich an anderen Quellen um Freude, um Erfüllung, um Bestätigung, um Zufriedenheit an ganz verschiedenen Stellen meines Lebens? Dabei ist Jesus in unserem Lebenshaus und er sagt: Nelly, komm her, wenn du mühselig und beladen seist, ich will dich erquicken. Du bist Salz und Licht, so wie wir alles sind. Da ist so viel, was er tun will. Aber ich hole mir immer wieder neue Götzen ins Haus und glaube, dass ich von ihnen etwas erwarten kann. Und vielleicht ist es der Götze Menschenfurcht. Menschenfurcht. Wir haben früher diese Armbändchen getragen. What would Jesus do? Kennt ihr die noch? Und das war, ist ja eine super Frage gewesen. Was würde Jesus mal jetzt in der Situation tun? Um mal darüber nachzudenken, um einfach immer mehr so zu werden wie er. Ich fand, das war eine super Leitplanke. Aber plötzlich fangen wir an, drauf zu schreiben: What would Anne do? Plötzlich ist das die Frage, die uns viel brennender interessiert. Was würde denn meine Mama in meiner aktuellen Situation tun? Was ja nicht grundsätzlich schlecht ist. Es gibt ja auch gute Vorbilder, es gibt gute Ratschläge. Aber plötzlich fangen wir an, uns nach Menschen auszurichten, wie sie in den Situationen entscheiden und handeln würden. Dabei möchte Gott uns durch unser Leben führen. Menschenfurcht kann uns den Weg zur Berufung versperren, weil wir anfangen, nach anderen Menschen weiter zu handeln und danach zu entscheiden, als Gottes Weg für unser Leben zu gehen. Und ich glaube, dass Menschenfurcht ganz viel kaputt macht, auch an Berufung, auch an Entfaltung und das, was Gott in unserem Leben hervorbringen möchte. Und immer wieder neu müssen wir uns da auch entscheiden: Handle ich nach den Menschen oder tue ich das, was Gott für mein Leben hat? Und es gibt ganz verschiedene Dinge, wo das sichtbar wird. Ich hatte den Eindruck, dass Gott mich zur Bibelschule ruft. Ja, und habe das zu Hause erzählt bei meinen Eltern, bei meinen Großeltern. Die waren nicht begeistert. Die sind auch Christen. Aber sie meinten: Hey, du hast doch so einen super Beruf, eine sichere Arbeitsstelle. Bleib doch dabei. Aber mein Eindruck war: Gott ruft mich zu etwas Neuem hin. Und diese Stimme war so klar auf meinem Herzen, ich konnte sie nicht ignorieren. Und irgendwann musste ich diese Entscheidung treffen. Tue ich das, was meine Eltern mir sagen, meine Großeltern, oder gehe ich den Weg, den Gott für mich wirklich hat? Und das tut mir weh, ich bin ein Harmoniemensch. Ich musste mich auch davon irgendwie lösen, um Jesu Weg zu gehen. Irgendwann haben sie gesagt: Hey, das war der richtige Weg. Die haben das bestätigt, meine Eltern und meine Großeltern. Aber ich musste selbst diese Wege gehen. Das ist schwer. Immer wieder neu müssen wir uns dafür entscheiden, Gottes Stimme mehr Gehör zu schenken als den Stimmen von Menschen. Und in dieser Freiheit zu wirken und zu leben, mitzuarbeiten, da wo wir sind. Nicht Angst zu haben, was werden die Menschen sagen, wenn du ihnen von Jesus erzählst auf der Arbeit. Es spielt keine Rolle, was werden Menschen denken. Dein Auftrag ist es, Botschafterin Christi zu sein und voranzugehen in seinem Namen, um sein Reich in dieser Welt groß zu machen, um ihn zu verherrlichen. In Apostelgeschichte 5, Vers 29, da heißt es: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist so wichtig, aber es ist so schwer. Lass uns wirklich mutig sein und Gottes Stimme mehr Gehör schenken. Und wir kommen zu einem nächsten Götzen. Und das ist der Götze Finanzen. Finanzen. Das liebe Geld. Diese liebe Sicherheit. Da sind wir auch echt einfach großartig in Deutschland, was es alles für Versicherungen gibt. Privat, Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung, Bausparvertrag, Lebensversicherung, Rente, und so weiter und so fort. Das ist so viel, kann man sich absichern und auch mehr absichern und noch mehr absichern. Aber am Ende wissen wir alle, dass das Leben am Ende tödlich endet. Trotz aller Versicherungen. Und trotzdem schaffen es Versicherungsvertreter, uns ganz schön kreativ immer wieder neu aufzuweisen, hey, du hast ein Risiko. Also reduziere das Risiko und schließ eine Versicherung ab. Und auch da sind wir manchmal auch dazu verleitet, genauso mitzumachen, oder? Aber Gott möchte unsere Sicherheit sein. Er will unsere Grundlage in unserem Leben sein. Auch gerade jetzt, wo die Preise von Benzin und Diesel teurer werden und man manchmal denkt, ach du meine Güte, wie wird das noch alles werden? Da müssen wir keine Angst haben, denn er ist unser Jireh. Er ist unser Versorger. Wir sind an der versicherten Quelle des Lebens, an Jesus Christus angeschlossen. Wir müssen keine Angst davor haben, weil er uns versorgen wird. Er wird uns das geben, was wir brauchen zur rechten Zeit. Und es ist so wichtig, dass man sich vom Geld nicht blau machen lässt, dass das meine Versorgung ist. Es ist einfach nicht richtig. Auch Geld kann Wert verlieren und Sonstiges. Ich hänge an der Versicherungsquelle Gottes. Und er wird mich versorgen. In Lukas 16, Vers 13, da heißt es, niemand kann zwei Herren dienen. Denn man wird immer den einen hassen und den anderen lieben. Oder dem einen gehorchen, den anderen aber verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld zugleich dienen. Autsch, eine ganz krasse Botschaft. Hängst du an deinem Portemonnaie, an deinem Bankkonto oder hast du schon deine Hände geöffnet und losgelassen, dass du sagst, Herr, ich halte nichts fest, hier sind meine leeren Hände, füll du hinein, was da hinein soll. Du wirst mich versorgen. Und dieses Prinzip der Versorgung, das übe ich mein Leben lang. Ich bin auch jemand, der denkt, ach, ich komme zu kurz. Oh nein, Mangel, ich muss für mich sorgen. Ich darf lernen, immer mehr meine Hände zu öffnen und zu sagen, das ist eine Lüge. Der Herr wird mich versorgen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Darauf darf ich mein Leben bauen. Darauf dürfen wir unser Leben bauen. Und so komme ich zum Götzen, Bequemlichkeit. Bequemlichkeit. Bequemlichkeit ist auch, es ist ja schön, achtsam zu sein, gut auf sich aufzupassen, Kerzen anzumachen, die Hängematte zu nutzen. Ich liebe die Hängematte in unserem Garten. Darin ein Buch zu lesen, einfach auch mal Selbstfürsorge zu machen, aufzuatmen, zu entspannen. Das ist total wichtig und schön auch und wunderbar. Auch Jesus ist uns darin ein Vorbild. Er ist immer wieder in die Einsamkeit gegangen, in die Stille gegangen, in der Zeit mit seinem Vater. Er war viel auf Wanderschaft, hat viel die Natur auch wahrgenommen, hat viel auch genossen, wenn er unterwegs war. Er war immer wieder auch in den Momenten, wo er auch aufatmen konnte, wo er mit seinem Vater verbunden war. Ich glaube, er ist uns ein großes Vorbild, auch dass wir nicht nur hetzen müssen durch unser Leben, nicht nur laufen müssen, sondern auch ruhen dürfen, den Sabbat genießen dürfen, den Sonntag feiern dürfen. Er möchte uns immer wieder zu der grünen Aue führen, in der wir unsere Füße hochlegen dürfen, mit ihm gemeinsam und ruhen dürfen. Und dennoch gibt es die Zeiten, wo wir nicht nur ruhen sollten, sondern es gibt auch Aufträge, die er für uns hat. Er möchte dich und mich gebrauchen, um diese Welt zu verändern. Und dafür braucht es deinen Einsatz und meinen Einsatz. Manchmal ist es an der Zeit, aufzubrechen, aufzustehen und zu sagen, so, und jetzt mache ich's. Da ist eine Aufgabe in der Gemeinde, niemand meldet sich, ich mach's. Es wartet scheinbar auf mich. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, uns einzubringen. Wir haben alle Begabungen bekommen. Deine sind vielleicht andere wie meine sind andere wie deine. Das ist super. Wir haben so viele Begabungen, die wir auf den Tisch bringen können. Dekoration, Organisation, zuhören können, praktisch sein, Lösungen finden, ne, Luri? All das darf auf den Tisch, backen, kochen, gastfreundschaftlich sein. Und wir dürfen damit arbeiten und zu seiner Ehre investieren. Und es ist wundervoll, er lässt sich niemals etwas schenken, er schenkt immer zurück. Diese Woche waren Christian und ich in unserer Kirche und haben da ein bisschen gewerkelt, obwohl ich nicht eine Werklerin-Frau bin, überhaupt nicht. Ich bin die Kreative, die Bücher schreibt. Aber da saßen wir auf dem Boden, haben da was ausgemessen, haben den Boden fertiggelegt und mein Herz war bis zur Kante gefüllt mit Freude und mit Glück über diesen Moment. Gott hat so viel Freude geschenkt in so kleinen Dingen. Lass uns das, was er uns anvertraut hat, die Begabung, die 5 Brot und 2 Fische, nicht in der Ecke liegen, sondern nimm sie und gebrauch sie zu seiner Ehre. Er möchte sie vervielfachen. Und das ist ein Geheimnis. Das geschieht, wenn wir anfangen zu gehen, werden wir das erleben. Das kleine bisschen Schreiben, das kleine bisschen die Gastfreundschaft, das kleine bisschen mit Kindern arbeiten, er wird es wachsen lassen, wenn wir es mutig in seine Hand hineinlegen. Lass uns nicht nur auf der Couch rumhängen. Lass uns nicht nur Kerzen anmachen. Lass uns nicht nur Bücher lesen. Lass uns auch aufbrechen, um sein Reich in dieser Welt rüberzubringen. Um das gute Evangelium in die Welt hineinzutragen, das er uns anvertraut hat als kostbares Geschenk. Und so heißt es in 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir alle Botschafter Christi. Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Und wir bitten inständig so, als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Du und ich dürfen diese Botschaft in die Welt tragen. Lasst euch mit Gott versöhnen. Kommt zu meinem Vater im Himmel, der euch so liebt, der dich so liebt. Wir dürfen von ihm zeugen, wir dürfen von ihm Zeugnis geben. Komm, wir machen es auf diesen Weg, um ihn groß zu machen in unserer Welt. Und ich komme zum Letzten. Zum Götzen, das, was uns lieb und teuer ist. Das, was uns lieb und teuer ist, kann auch ein Götze in unserem Leben werden. Das sind nicht immer nur die schlechten Dinge, wo wir denken, ja klar, ist Undankbarkeit schlecht oder solche Dinge. Das, was uns lieb und teuer ist, kann zu einem Götzen werden. Das können die Kinder sein. Das können die Enkelkinder sein. Das kann der Ehemann sein. Das kann mein Zuhause sein. Das kann mein Aussehen sein. Das kann sogar meine Berufung sein, die ich von Jesus anvertraut bekommen habe, genauso wie er auch mir die Kinder anvertraut hat, in deinem Fall vielleicht, oder Enkelkinder. Das kann die Karriere sein, in der du dich entfaltest, wo du Freude hast, wo du blühst, wo du wächst. Und es tut dir gut und es ist genau das, wo Gott dich hineingestellt hat. Da ist alles gut und schön. Aber irgendwann wird es so groß und du drehst dich nur noch um deine Karriere. Das ist dir das Wichtigste. Du hegst und pflegst deine Karriere, das ist dir das Größte, die größte Priorität. Und wenn etwas so wichtig wird, dass es wichtiger wird als Jesus, dann ist die Gefahr da, dass das zu einem Götzen wird. Und das tut mir fast weh, das auszusprechen, weil das ist all das, was wir lieben, was wir wirklich im Herzen tragen, wo Gott uns auch eine Aufgabe anvertraut hat, Enkelkinder zu prägen, in der Gemeinde einen Dienst zu machen. All das. Aber es kann zu einem Götzen werden, wenn es mir immer wichtiger wird. In meinem Fall war das auch meine Berufung tatsächlich eine Zeit lang. Ich habe so nach meinem Platz im Leben gesucht. Gott, wo ist mein Platz? Ich will dir die Ehre geben. Und Gott ist so gnädig und hat mir meinen Platz zugewiesen, hat mir meinen Platz aufgezeigt. Und ich habe diesen Platz genommen und habe mich so drüber gefreut. Und dachte mir so, boah Gott, was, ich soll schreiben? Nein, ich kann es doch gar nicht. Und doch dann zu merken, er will mir das schenken und da ist eine Gnade da drauf. Und irgendwann merke ich, dass es mir so wichtig ist. Ja klar, ich bin Autorin und Sprecherin. Das ist das, was mich ausmacht. Und ich merke, dass es immer mehr mich beschäftigt und immer mehr in meinem Herzen auch groß wird. Und irgendwann merke ich, Moment mal, ich liebe meine Berufung. Wenn ich ehrlich bin, fast mehr, als dass ich Jesus liebe. Ich drehe mich so viel um meine Berufung. Und das wurde zu einem Götzen. Und das ist total krass. Das ist ein ganz schleichender Prozess. Und da braucht es auch Vergebung. Herr, vergib mir. Du sollst doch mein Größtes und mein Wichtigstes im Leben bleiben und nicht meinen Dienst, nicht meine Kinder, nicht mein Ehemann. Du sollst mir das Größte und Wichtigste bleiben. Für alle Zeit will ich dich anbeten. Um dich geht es in meinem Leben. Dir will ich folgen. Dir will ich auf Schritt und Tritt folgen, nicht der Berufung oder meiner Familie diesen ersten Platz geben. Gott ist der erste Platz in unserem Leben. Alles andere muss darunter stehen. Alles andere kann genommen werden, alles andere kann zergehen, alles andere kann, wir können gekündigt werden, es passieren Dinge im Leben, jemand geht von uns, was dann? Nur Jesus ist unzerbrechlich, nur er ist das feste Fundament in unserem Leben. Also behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Pass auf dein Herz gut auf, das heißt es in Sprüche 4, Vers 23. Pass auf dein Herz gut auf, denn daraus quillt das Leben. Lass nicht zu, dass Dinge, die dir lieb und teuer sind, zu deinem Mittelpunkt des Lebens werden. Denn dieser Mittelpunkt, den gehört nur alleine Christus. Nur er soll dieser Mittelpunkt sein in unserem Leben. Und um ihn wollen wir uns drehen, um nichts anderes, nur um ihn. Ihm gehört alle Anbetung. Das ist meine Einladung an dich heute. Öffne dein Lebenshaus. Öffne dein Lebenshaus, damit er hineinkommen kann und Raum einnehmen kann. Damit dein Alltagsstaub wegputzt. Die Schmutzfallen aus dem Haus entsorgt, diesen schimmeligen Obstkorb, der da drin ist, die Unvergebenheit, was auch immer dein Schmutzkorb ist, raus damit. Und dann möchte unser Haus entrümpeln von Götzen, die da nicht reingehören, damit er Raum hat, sein Reich in uns auszuweiten. David singt in seinem Psalm 139, Vers 29, Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Er will unser Herz erforschen und prüfen. Also wir dürfen unser Herz Gott hinhalten. Er möchte es erforschen und prüfen und unser Herz reinigen. Mit einem letzten Zitat möchte ich diesen ersten Teil schließen. In Pardon, ich bin Christ von C.S. Lewis steht dieses wunderbare Zitat, das mich schon ganz oft sehr berührt hat. Und da heißt es, stellen wir uns vor, wir seien ein lebendiges Haus. Gott kommt in dieses Haus, weil er es umbauen möchte. Zunächst verstehen wir noch, was er dort so tut. Er bringt die Abzugsrohre in Ordnung und bessert die Schäden auf dem Dach aus. Weil wir wussten, dass diese Reparaturen fällig waren, sind wir nicht weiter überrascht. Aber auf einmal fängt er an, im Haus auf eine Weise herumzuklopfen, die höchst schmerzhaft ist und zudem noch sinnlos erscheint. Was hat er bloß vor? Er baut ein völlig anderes Haus als das, was uns vorschwebte. Fügt hier einen Seitenflügel an, zieht dort eine Zwischendecke ein, baut Türme und legt Höfe an. Wir hatten geglaubt, er würde ein kleines Häuschen aus uns machen, er aber errichtet einen Palast. Denn er will selbst darin einziehen und dort leben. Ist das nicht großartig? Ich finde das wundervoll. Er zieht in unser Lebenshaus hinein, weil er dort wohnen möchte. Und dadurch erweitert er unser Haus, damit noch mehr Raum da ist für seine Liebe, seine Freundlichkeit und sein Wesen. Ich lade dich ein, Jesus heute die Tür ganz weit aufzumachen. Zum ersten oder zum zweiten Mal oder zum hundertsten Mal. Aber gib Jesus jeden Winkel deines Lebens. Und vertraue ihm dein Leben ganz neu an. Und darum will ich jetzt beten. Jesus, wir danken dir so sehr dafür, dass du vor der Tür stehst und anklopfst. Angeklopft hast, wenn wir dir schon die Tür aufgemacht haben. Aber immer wieder neu möchtest du noch mehr Raum in unserem Leben bekommen. Du willst dein Reich in uns ausweiten. Dein Herz ist so groß, voller Liebe, voller Gerechtigkeit, voller Freude, voller Sanftmut und Demut. Und wir dürfen von dir lernen. Und so bete ich einfach, Gott, dass du in unser aller Herzen dein Reich ausweitest. Komm hinein mit deiner Freude, mit deiner Kraft, mit deiner Fülle und helf uns dabei, Dinge aus dem Leben zu räumen, wo noch Dinge Platz nehmen. Herr, helf uns dabei, an diese unangenehmen Ecken zu gehen, in den Speicher zu gehen, vielleicht auch in die Küche zu gehen, da, was schon lange gemacht werden sollte. Gib uns den Mut dazu und bitte komm hinein mit deiner Fülle und füll unsere Lebenshäuser aus. Vater, wir sehen uns nach dir, wir sehen uns nach deinem Reich und wir brauchen dich so sehr. Helf uns, dass unsere Herzen deinem immer ähnlicher werden. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.